die Verbindung steht, das ist ja schon mal was, ein guter Anfang. Erstmal guten Abend, Sigrid. Du bist eine von den Personen, die jetzt ein Symposium vorbereitet, beziehungsweise auch Ostern sozusagen, ja, ich sag mal, vollzogen haben. Vom 2. bis zum 4. April, genau. Richtig? Und das war ein internationales Symposium für Gerechtigkeit. Es ist aufgrund der Pandemie, des Lockdowns, sollte in Paris stattfinden, konnte das nur virtuell stattfinden. Und vielleicht so am Anfang mal, also nach meinen Informationen gibt es das Symposium seit 2002. Vielleicht kannst du kurz mal was zu der Geschichte von Symposien sagen, also warum das gemacht wird und wie das damals entstanden ist.
Ja, selbstverständlich. Also unser erstes Symposium fand, wie du bereits gesagt hast, 2002 in Holland statt, Noordwijk. Und dieses Symposium haben wir eigentlich gemacht, die Isolationshaft zu durchbrechen, beziehungsweise ist zu verhindern, dass es zur Isolationshaft kommt. Denn 2002 fand ebenfalls ein Todesfasten statt. Und wir wollten uns solidarisieren mit den Forderungen der Gefangenen, der politischen Gefangenen, die gegen die Isolationshaft gekämpft haben. Der Kampf ging bis 2007 und es haben 122 Menschen ihr Leben verloren, leider Gottes. Und nach diesem Motto fand auch unser Symposium lange Zeit statt. Es war ein Symposium gegen die Isolation und es fing an mit Isolationshaft und dann ging es weiter mit den berühmt-berüchtigten Terrorlisten der USA und der Europäischen Union, womit man Individuen und Organisationen, aber auch Länder isoliert hat, um sie erst isolieren und dann halt kaputt machen, vernichten. Es wurden Organisationen in die Terrorliste aufgenommen, wie zum Beispiel die DHKPC, ich glaube die PKK war auch lange Zeit auch in dieser Liste, FARC war in dieser Liste.
PFLP. Die PFLP, glaube ich, ne?
Die DHKPC, ja, das habe ich ja am ganzen Anfang gesehen. Nee,
die PFLP, die Palästinensische Volksfront.
Ah, ja, genau. Hm. Die PFLP war oder ist, glaube ich, noch in dieser Terrorliste. Und Länder zum Beispiel, auch wenn wir die politische Ideologie überhaupt nicht teilen, der Iran zum Beispiel, ist immer noch in dieser Isolation, die wir überhaupt nicht gutheißen können, weil es ist eine Isolation des Imperialismus. Und natürlich sind wir gegen den Islamischen Staat, aber wir sind auch gegen die Angriffe des Imperialismus, weil der richtet sich nicht gegen den Staat, sondern gegen die Bevölkerung, gegen das Volk. Und wir sind halt so als Idee generell gegen diese Art von Sanktionen und Isolationen gewesen und sind es eigentlich immer noch. Aber dann haben die Symposien mehr in der Türkei stattgefunden und deswegen war das dann der Unabhängigkeit gewidmet, weil die Türkei ist dann die USA und auch die Europäische Union beuten die Türkei aus, ein neoliberales, neokoloniales Land. Und wir möchten, dass der Imperialismus aus unserem Land verschwindet, hieß es, dass die Türkei unabhängig ist. Und darum ist jetzt der Schwerpunkt mehr auf den Anti-Imperialismus gelegt und nicht mehr so sehr auf die Isolation. Wobei natürlich Isolation und Isolationshaft nach wie vor weitergehen. Aber 2007 gab es dann Errungenschaften des Todesfastens. Ich meine, man war in den FTÜG-Gefängnissen, aber die Forderungen der Gefangenen wurden größtenteils erfüllt, dass sie sich zum Beispiel, dass sich 10 Gefangene treffen können, einmal in der Woche für, ich weiß nicht genau, wie viele Stunden, und dass 9 Gefangene gemeinsam Hofgang haben können, fast den ganzen Tag, also kommt darauf an, ob es Winter ist oder Sommer ist und so weiter und so fort. Wir haben das unterstützt, wir haben die Forderungen unterstützt und ich denke, wir haben auch unseren Beitrag dazu geleistet, dass der Kampf gegen die Isolationshaft siegreich war. Aber leider Gottes kam es dann 2020 wieder zum Todesfasten. Die Repressionen halten ja an. Und nachdem dieser Putschversuch war in der Türkei.
2016, ne?
2016, richtig, hat das die Erdogan-Regierung, der AKP-Faschismus, zum Anlass genommen, zum Vorwand genommen, radikal durchzugreifen, extreme Repressionen auszuüben. Und das war dann so, dass plötzlich, ja, die haben jetzt eine neue Politik, was heißt, die ist nicht neu, die ist, das Rad wurde nicht neu erfunden, aber es liegt jetzt ein Schwerpunkt darin. Und zwar ist es diese Kronzeugenpolitik, ja. Also die haben diesen einen Kronzeugen, Berk Erjan heißt der, ja, und der hat sich halt bereit erklärt zu kollaborieren und hat im Gegenzug dazu seine Freiheit bekommen, hat eben über 344 Menschen schwer belastet. Unter ihnen auch Mustafa Kocak, dessen Geschichte ich so als so tragisch empfinde. Wirklich, das ist so schmerzhaft. Natürlich auch die Geschichte von Ebru Timtik, der Rechtsanwältin. Natürlich auch die Geschichte von Helin Böllig und Ibrahim Gökçek, den Grup Yorum, Musikern und Musikerinnen, dem Musiker und der Musikerin, ja. Aber Mustafa Kocak vergleiche ich auch sehr gerne mit Sacco und Vanzetti. Weil es ist in so vielem ähnlich, ja. Also es geht, also Mustafa Kocak hat wirklich gar nichts verbrochen, überhaupt nichts. Man hat diesem Berk Erjan, diesem Lügner, diesem Kollaborateur, einfach ein Blatt Papier vorgelegt und gesagt, den und den musst du belasten. Und er hat sich auch ständig widersprochen. Also man konnte seine Lügen auch eindeutig widerlegen, aber es ging ja gar nicht darum, dass die Wahrheit ans Licht kommt, sondern es ging einfach darum, dass ein Opfer gefällt werden musste, ja. Das war einfach der Rachezug der Erdogan-Regierung und wir haben halt Mustafa Kocak als Opfer gewählt, ja. Das hätte auch jemand anders treffen können, aber es hat halt ihn getroffen. Und Berk Erjan hat halt gesagt, dass er in einem Hamburgerladen in Okmedane, Hamburger Restaurant in Okmedane, hat er mir erzählt, dass, ja. Und er soll eine Waffe beschafft haben, die dann benutzt wurde für eine Waffe für eine Aktion. Genau, für eine Aktion.
Ging es darum, glaube ich, es gab eine Aktion gegen einen Staatsanwalt. Ich glaube, das war dieser Zusammenhang, ne? Finde ich das.
Genau. Geiselnahme, genau. Also die Forderung der Kämpfer war halt, die Akten von Berkin Elvan freizugeben, weil der Staatsanwalt, der hat das natürlich hinausgezögert, der hat die Polizisten beschützt und man wollte halt, dass die Polizisten, die Berkin Elvan erschossen haben, bestraft wird. Berkin Elvan war der 14-jährige Jugendliche, der während des Gezi-Aufstandes von der Polizei erschossen wurde, ja. Aber das hat eigentlich so in Wirklichkeit mit Mustafa Kocak gar nichts zu tun gehabt. Es war einfach die Lügenaussage von Berk Erjan. Und selbst wenn das so, also dieses Restaurant in Okmedane, gibt Istanbul Okmedane, gibt es nicht. Und weil es dieses Restaurant nicht gibt, gibt es überhaupt keine Kameraaufnahmen. Und weil es dieses Restaurant nicht gibt und diese Kameraaufnahmen nicht gibt, gab es dieses Gespräch nicht. Ja, es ist einfach fiktiv, es ist eine Lüge, es ist erlogen und erfunden. Das ist das Tragische an der Geschichte von Mustafa Kocak. Und deswegen ist es auch so schmerzhaft. Und deswegen wollten wir auch unbedingt, dass die ganze Welt von Mustafa Kocak erfährt, ja. Mustafa Kocak hat jeden Tag während seines Todesfastens Tagebuch geführt. Das möchte ich mal dazu gesagt haben. Und wir übersetzen das jetzt ins Englische und wir wollen es auch ins Deutsche übersetzen, sodass wirklich jeder erfährt, aber wirklich jeder, wie es um ihn stand, warum er gekämpft hat, warum er sich gezwungen war, dieses Todesfasten zu machen. Es berührt mich einfach so tief. Ja, ich möchte, dass es wirklich jeder erfährt. Und deswegen wird es jetzt auch übersetzt, mal am Rande bemerkt.
Kann ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Also einmal, ja? Ich wollte kurz mal was sagen zum Todesfasten. Das ist ja in Deutschland jetzt erst bekannt geworden, so in den letzten 10, 20 Jahren. Das ist im Gegensatz zum Hungerstreik eben ein Kampf, ein Hungerstreik, der bis zu einem Ergebnis geführt wird. Also das ist, glaube ich, so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Und das andere ist natürlich richtig, du hast so die Parallele zwischen Ländern und Gefangenen, die isoliert sind. Das heißt also, Länder können natürlich auch isoliert werden. Und gerade wenn man sich zum Beispiel die Situation im Irak anguckt, durch das Embargo sind, glaube ich, Millionen Kinder und Menschen, also die Bevölkerung auch gestorben, ermordet worden aufgrund so eines Embargos. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass ihr das thematisch erweitert habt. Und ich würde jetzt ganz kurz nochmal aufs bisschen auf die Konzeption von diesem Symposium zurückkommen. Es ging um 4 tote Gefangene. Das war einmal Mustafa Kotschak, der Arbeit gemacht hat, eigentlich wie du und ich. Also der hat Öffentlichkeitsarbeit, ist auf Demonstrationen gegangen. Dann war es eben die Anwältin Ebru Tepkin und dann waren es eben 2 Musiker, Helen Birkin und Ibrahim Göcek vom Gropiorum, die für legitime, eigentlich nicht für revolutionäre Forderungen, sondern eigentlich für, ihr sagt, Forderungen für Gerechtigkeit, also die sich im Rahmen eines, also sie haben ja nicht die Weltrevolution gefordert, sondern haben einfach legitime Rechte eingefordert und die hat dieser Staat nicht eingehalten und deswegen sind sie dann in dieses Todesfasten eingetreten. Ich glaube, das war so der Zusammenhang und diese drei, vier Tage habt ihr auch da sozusagen, das war so die Konzeption, ihr wolltet die Leute bekannt machen, also die gefallenen Gefangenen, die gefallenen Genossinnen und Freunde und Freundinnen und daran haben sich dann eben eine Urmenge von Beiträgen, also ich hatte eine Information, die ich von euch gelesen hatte, das waren über 70 Teilnehmerinnen,
Fast 80,
dann über bald 20 Anwältinnen aus 25 Ländern. Ihr habt,
22
Anwälte. ihr habt die Stärke gehabt, das in, glaube ich, 6 oder 7 Sprachen zu übersetzen, weil das ist natürlich...
7 Sprachen, ja.
Also das muss man einfach mal so als sehr positiv, ist natürlich sehr viel Arbeit. Und du hast schon gesagt, also ein Ergebnis ist zum Beispiel die Situation von Hustler Koscher. Ich kann sagen, aus meiner Geschichte sind mir natürlich Kronzeugen bekannt. Gerade damals wurden die auch eingeführt. Eigentlich gab es sie immer schon, aber spätestens als es hier bewaffnete Gruppen gab, gab es verschiedene Menschen, die ihr Menschsein aufgegeben haben und dann natürlich zur Gegenseite und haben dann Leute denunziert, haben Leute in den Knast gebracht und teilweise auch sie sind dann auch im Knast gestorben oder ermordet worden. Das ist also bekannt trotzdem. Und es ist natürlich, ich habe mir versucht, das nochmal anzugucken, die Referenten. Was ist denn jetzt sozusagen so, vielleicht so, weil wir haben auch noch nachher in kurz 5 Minuten wird es noch ein weiteres, anderes Gespräch geben. Was ist denn so das Wesentliche? Also einmal ist es ja wichtig, wenn Menschen ins Todesfasten treten, dass man, wenn es da gibt, also warum sie das gemacht haben, also zum Beispiel im Todesfasten, dass sie ihr aufzeigen, das ist der eine Punkt. Was waren so die wesentlichen Punkte? Ich weiß, das ist jetzt in dieser Zeit nicht möglich, aber kannst du das vielleicht so ein bisschen, weil du warst ja die ganze Zeit zugegen, ich war ja auch kurz da, habe was über einen Gefangenen aus Deutschland erzählt, Musaq Aslugu, der ja auch immer noch der Isolation ausgesetzt ist.
Ja, gut, das wollte ich nur kurz dann mal nochmal also schnell ausgeführt haben. Also zu Mustafa Kotschak wollte ich halt sagen, die Parallele zu Berkin Elvan ist vielleicht halt nur darin gegeben, er hat an Demos teilgenommen und so die Arbeit geleistet, dass der Fall Berkin Elvan bekannt wird, beziehungsweise dass die Polizisten, die ihn ermordet haben, erschossen werden. Vielleicht ist das auch der Racheangriff der AKP-Regierung gewesen. Mhm. Ich kann es dir nicht sagen, ich kann es nur vermuten.
Ja, ja.
Aber also selbst wenn Mustafa Kotschak tatsächlich die Waffe geliefert hätte, mit der Staatsanwalt erschossen wurde, und er wurde eigentlich auch nicht von den Kämpfern erschossen, sondern genauso, also auch vom Staat selber, weil die Kämpfer, die ihn als Geisel genommen haben, die wurden erschossen. Der Staat hat das Zimmer des Staatsanwaltes gestürmt. Also er wurde eigentlich vom Staat ermordet, vielleicht auch von den Kämpfern erschossen. Ich weiß es jetzt nicht so genau, das kann man natürlich nicht mehr rekonstruieren. Aber was ich halt sagen wollte, Mustafa Kotschak halt 2-mal erschwerte lebenslange Haftstrafe bekommen. Bei lebenslang kannst du noch unter Amnestie und so weiter freikommen, aber bei erschwerter lebenslanger Haft kommst du nie mehr frei, weil das ist die Ersatzstrafe für die Todesstrafe. Mhm. Er hätte also für den Rest seines Lebens wirklich in ISO-Haft leben müssen. Und auch die Besuche und so weiter sind sehr eingeschränkt. Er darf nur einmal, ich glaube, im Monat oder so und nur hinter Gittern und nur entweder seine Mutter oder sein Vater, also ersten Grades seine Geschwister und nur eine Person. Also es sind wirklich unmenschliche Bedingungen, denen diese Gefangenen ausgesetzt sind. Und er wäre also so oder so tot gewesen, ja. Hm. Und er hat dann mit den Todesfasten begonnen, mit der Forderung nach einem gerechten Verfahren. Das war seine einzige Forderung. Und wenn es ein gerechtes Verfahren gegeben hätte, hätte er auch freigesprochen werden müssen. Der Richter Achim Görlek, das möchte ich einfach mal unterstrichen haben, hat das mit seinem Gewissen beurteilt, begründet, dieses Urteil. Zweimal erschwerte lebenslange Haftstrafe. Er hat gesagt, Das ist mein Gewissen, das sagt mir, ich müsste ihm diese Strafe geben. Das ist die einzige Argumentation gewesen. Und dieselbe Forderung und derselbe Kronzeuge, der auch Ebru Timtik belastet hat, auch Ebru Timtik hat dieselbe Forderung gehabt und auch die beiden Musiker dieselbe Forderung nach, weil es wurde, gegen die Musiker wurde dann natürlich auch Kopfgeld verhängt, ja, also die Türkei hat gegen sie Kopfgeld, 300.000 in ihrer Kopfgeld verhängt. Und sie können ja auch keine Konzerte mehr machen, wenn du das nicht verfolgt hast, ja. Also nachdem Grupp Jorum zuletzt, ich meine 2015 war das, wenn ich mich recht erinnere, über 1 Million Menschen in diesem Platz, Bakırköy-Platz, Konzert gegeben hat, in Istanbul mehr als 1 Million, in Izmir, eine sehr große Metropolstadt in der Türkei, über 500.000, ging das der AKP einfach zu weit, ja. Dass man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Millionen erreicht hat. Sie können also keine Konzerte mehr machen, sie können ihre Musik nicht ausüben und die Forderung von den beiden Musikern war es auch, dass sie ihre Musik ausüben können, dass die ganzen Verbote, Konzertverbote etc. pp. Aufgehoben werden. Und darum ging es in diesem Symposium einfach um Gerechtigkeit. Ja, der erste Tag war Mustafa Kocak gewidmet, der zweite Tag Ebru Timtik, der Rechtsanwältin und der dritte Tag den Musikern. Und ja, wie du schon sagtest, das ist jetzt das 19. Mal gewesen. 2002 hat das angefangen und nächstes Jahr, wenn wir dann ein weiteres Symposium machen, ja, wird es der 20. Jahrestag sein, hoffentlich. Das ist dann auch eine stolze Zahl. Aber was wir erreicht haben bei diesem Symposium konkret ist, dass die Anwälte zum Beispiel, die werden jetzt eine Arbeitsgruppe bilden. Und sie möchten dann, auf Englisch heißt es International Commission of Inquiry, also eine internationale Kommission, Untersuchungskommission gründen, was man auch als internationales Verfahren, internationalen Prozess benennen kann. Also das gab es zum allerersten Mal 1939 im Verfahren von Dimitrov. Du weißt ja sicherlich, dass Dimitrov von den Nazis angeklagt war. Und die behauptet haben, er hätte den Reichstag angezündet. Und diese International Commission of Inquiry, also Untersuchungskommission, hat bewiesen, dass das erlogen und erfunden ist. Und danach hatte das Tradition bei linken Verfahren, also auch gegen die Cuban Five und so weiter.
Vietnamkrieg, ne? Vietnamkrieg gab es ja auch so ein Tribunal.
Genau. Hm. Und also bei den Anwälten wäre das zum ersten Mal. Und das möchte man jetzt also machen. Das ist wirklich so eine handfeste Errungenschaft des Symposiums. Und auch bei den Künstlern denkt man jetzt daran, dass man so eine internationale Organisation gründet, der Künstler. Ne, das in der Türkei gibt es das schon. So ein Parlament für Künstler. Und auf der internationalen Ebene denkt man halt, hat man jetzt so laut darüber nachgedacht auf dem Symposium. Ne? Das war so jetzt der erste Schritt und ich hoffe, die nächsten Schritte werden folgen. Hm. Was eine ganz große Überraschung war, Musa Aktuğlu, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der Gefangene.
Ja.
Wir konnten ihn live auf Sendung bringen.
Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Hm. Das ist ja erfreulich. Ich denke, wir lassen das jetzt mal so stehen. Ich denke, wir werden im Gefangeneninfo nochmal einen ausführlicheren Bericht von dir oder von euch hören. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass so ein Symposium, also dann auch zu Ergebnissen, das heißt, dass natürlich der Kampf gegen Isolation in den Knästen, gegen die Völker, gegen die Länder ist durch ein Symposium nicht allein aufgehoben, sondern es muss eine kontinuierliche, ein langer Kampf sein, ich sag's mal, um den Imperialismus zu besiegen. Und das sind Ansatzpunkte, die du da skizziert hast. Und die müssen natürlich jetzt an den symposiumfreien Tagen, sage ich jetzt mal so, weitergeführt werden. Ich bedanke mich, tut mir leid, aber wir haben noch ein kurzes anderes Interview.
Sehr gerne.
Wir werden in Kontakt bleiben und ich denke, wir werden in einer der nächsten Ausgaben in Gefangeneninfo das nochmal ausführlicher beleuchten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ciao.
Ja, bitte. Ciao.
Tschüss.